ARD Sounds.
Herzlich willkommen beim Interview der Woche der ARD. Alle Ausgaben des Interviews der Woche gibt's immer zuerst in ARD Sounds. Mein Name ist Katrin Aue und ich spreche heute mit Thorsten Frey, dem neuen Chef der Fraktion von CDU-CSU im Bundestag. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
Sehr gerne, Frau Aue.
Herr Frey, vielleicht erinnern Sie sich, eine Journalistenkollegin hat Sie letztes Jahr mal Folgendes gefragt.
Was macht Ihnen Spaß an Politik? Wir Alles. Außenstehenden fragen uns das immer. Was Echt? Macht Ihnen Spaß? Ja, schon, ich glaube, oder? Was macht Ihnen Spaß daran?
Also mir macht fast alles Spaß.
Wirklich?
Ja, wirklich. Also ich habe ja auch wirklich einen super Job.
So, das war vor gut einem Jahr. Seitdem ist viel passiert. Koalitionskrisen, zuletzt war großer Unmut auch in Ihrer Partei, in der CDU. Macht Ihnen immer noch fast alles Spaß an der Politik?
Ja, absolut. Also ich glaube, wir müssen uns immer wieder bewusst werden, auch dann, wenn es vielleicht mal schwieriger ist, dass wir wirklich eine sehr privilegierte Aufgabe haben, dass wir die Gelegenheit haben, die Geschicke unseres Landes an entscheidender Stelle mitzuprägen. Und das ist nicht nur eine große Herausforderung, sondern vor allem auch eine große Ehre und für mich eigentlich auch immer eine große Freude.
Dann schauen wir doch als erstes mal auf die vergangenen Wochen. Mitte Juli kam raus, der Unionsfraktionschef Jens Spahn hat in den USA ein Kind bekommen mithilfe einer Leihmutter. Daraufhin massive Kritik, dann Rücktritt Spahn und etwa zwei Wochen später waren Sie auf einmal Unionsfraktionschef. Wie haben Sie diese zwei Wochen erlebt?
Ja, irgendwie ganz skurril, das will ich ganz offen sagen. Ich musste mich dann auch ab und zu kneifen. Noch zwei Wochen zuvor wäre diese Entwicklung ja völlig undenkbar gewesen. Und wir haben uns auf alles Mögliche in der parlamentarischen Sommerpause eingestellt, aber mit Sicherheit nicht auf ein solches Szenario. Und insofern ist es eben einfach ein weiterer Beweis gewesen, dass sich Situationen in der Politik extrem schnell ändern können, dass man darauf dann auch eine zügige Antwort braucht. Und ja, dass sich die Dinge eben verändern und man sich darin in der Veränderung zurechtfinden muss.
Die zügige Antwort hatte allerdings auch Unmut, Unbehagen in der CDU rund um diesen Personalumbau, den der Kanzler vorgenommen hat, mit sich gebracht. Die Süddeutsche Zeitung hat damals getitelt CDU, christlich-demokratischer Unmut. Auch wir hier im Hauptstadtstudio haben erstaunlich viele Stimmen damals aus der Union gehört, die sauer waren auf den Kanzler. Wie werden Sie die als Fraktionschef wieder einfangen?
Durch ganz praktische Arbeit. Also wir können uns natürlich nicht auf längere Zeit mit Personaldebatten oder Nabelschau befassen, sondern wir haben enorme Probleme bei uns im Land, die gilt's zu lösen. Und dafür braucht es die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und jetzt muss man umgekehrt, glaube ich, einfach auch sehen, dass auf diese Situation, die Sie beschrieben haben im Juli, ja niemand vorbereitet war, sondern für uns alle kam das überraschend, auch für den Bundeskanzler. Und er musste jetzt innerhalb sehr kurzer Zeit umfassende Entscheidungen treffen. Und das muss man mit in Rechnung stellen, wenn man darüber urteilt.
Allerdings hat es zumindest eine Zeit lang nicht so den Eindruck gemacht, als würden das alle mit in Rechnung stellen. Ein Teil der Fraktion war zuletzt doch ganz schön auf Krawall gebürstet. In der Sitzung, auf der Sie gewählt wurden, da gab es eine Aussprache, 15 Wortmeldungen, praktisch alle kritisch. Hat Sie das nicht nachdenklich gemacht?
Nein, überhaupt nicht. Das waren offene, ehrliche Wortmeldungen. Die waren auch zu einem Großteil kritisch, das stimmt, aber konstruktiv kritisch. Und wenn es solche Dissonanzen gibt, dann muss man die in einer Fraktion auch ansprechen und dann muss man sie auch offen diskutieren. Genau das haben wir gemacht. Es darf jedenfalls nicht der eigentlichen Sachdebatte im Weg stehen. Und deswegen glaube ich, war das auch ganz gut, dass wir das im Sommer gleich gemacht haben und deshalb unter ganz anderen Voraussetzungen in den politischen Herbst starten können.
Dann schauen wir mal nach vorne. Da ist Geschlossenheit sehr nötig in Ihrer Fraktion, denn Union und SPD haben ja nur eine Mehrheit von 12 Stimmen im Parlament. Das heißt, es kommt fast auf jeden und jede an, wenn zum Beispiel die Rente nach der Sommerpause ins Parlament kommt. Und da sind ja doch jetzt in Ihrer Fraktion zum Beispiel ein Tino Sorge, der gerade seinen Job als Staatssekretär verloren hat, oder ein Ex-Verkehrsminister Patrick Schnieder, der auch vom Kanzler vor die Tür gesetzt wurde. Wie groß ist Ihre Sorge, dass Sie es künftig mit einer Art von gespaltenen Fraktion zu tun haben?
Die Sorge habe ich nicht. Dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen. Gerade wenn Sie Patrick Schnieder und Tino Sorge ansprechen, zwei hochgeschätzte Kollegen, die natürlich professionell nicht nur mit ihrer eigenen Situation umgehen, sondern auch mit der Arbeit in der Fraktion. Und deshalb bin ich da insgesamt sehr zuversichtlich, dass wir da gut miteinander auskommen werden. Eine 12-Stimmen-Mehrheit ist in der Tat nicht viel. Dass das eine Herausforderung sein kann, haben wir in dieser Legislaturperiode auch schon gesehen. aber umgekehrt diszipliniert eine knappe Mehrheit auch. Jede Kollegin und jeder Kollege weiß, dass es auf genau seine Stimme ankommt. Und das führt am Ende eben auch dazu, dass man im Zweifel kompromissfähiger ist, sich stärker aufeinander zubewegen kann und auch eher kritische Positionen deshalb akzeptiert, weil man weiß, dass man auf die Solidarität umgekehrt auch wieder angewiesen sein wird.
Ich habe eine Wortmeldung vom Chef der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, CDA, gelesen, Dennis Radke. Der hat gesagt, die Lage in der CDU sei ernster als zur Zeit der CDU-Spendenaffäre um die Jahrtausendwende. Da ging es um geheime und nicht deklarierte Schwarzgeldkonten. Nach allem, was man hört, scheint da doch schon was dran zu sein und auch nicht von jetzt auf gleich dieser Unmut wieder wegzugehen, oder?
Ich meine, dass Dennis Radke diese Äußerung im Nachhinein auch etwas relativiert hat. Sie ist natürlich sehr übertrieben, das muss man sagen, sehr überspitzt und auch nicht zutreffend. Und trotzdem will ich insoweit recht geben, dass wir in einer Situation sind, das gilt auch für unser Land insgesamt, in der man nichts schönreden sollte und in dem man die Dinge auch nicht besser darstellen sollte, als sie sind. Ich bin sehr dafür, dass man einen kritischen Blick auf die Wirklichkeit wirft, weil nur das eröffnet einem die Chance, auch tatsächlich wirkungsvoll gegenzusteuern.
Und wie sieht die CDU in dieser Wirklichkeit zurzeit aus?
Nun ja, wir haben enorme Herausforderungen bei uns im Land.
Wir haben in der Partei?
Ja, wobei die in der Partei im Grunde genommen gelöst sind. Man muss einfach sehen, wir haben keine guten Umfragewerte. Und diese guten Umfragewerte haben natürlich eine Rückkopplung in eine Partei, in jede Partei. Das ist bei uns nicht anders. Und jetzt muss man sich ja mit der grundsätzlichen Frage beschäftigen, wie schaffen wir es, die Verhältnisse bei uns im Land zu verbessern und dafür zu sorgen, dass die Menschen zufriedener sind und wieder Vertrauen fassen in die Qualität der Arbeit der Politik. Und da haben wir vieles auf den Weg gebracht in der Vergangenheit. Wir haben vieles noch vor uns. Und Fakt ist eben, dass wir in Deutschland seit 7 Jahren kein Wirtschaftswachstum mehr haben. Das schlägt sich nieder. Wir sehen das inzwischen in niedrigeren Steuereinnahmen. Das führt am Ende dazu, dass man immer dann, wenn man einer bestimmten Gruppe etwas Gutes tun will, vorher einer anderen etwas weggenommen haben muss. Das ist eine Situation, die kennen wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nicht und die ist auch nicht schön und befriedigend. Und deswegen müssen wir alles daran setzen, dass wir Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen, dass wir wieder zu einem nachhaltigen, sich selbst tragenden Wirtschaftswachstum kommen und auf dieser Basis auch die vielerlei Erwartungen, die es in der Bevölkerung gibt, erfüllen können.
Ein letztes Wort vielleicht noch zum Kanzler, dessen Autorität scheint ja auch in der Partei etwas gelitten zu haben. Zum Beispiel ist eine Wortmeldung bekannt geworden von Heiko Strohmann, CDU-Chef in Bremen. Der soll bei einer CDU-Vorstandssitzung dem Kanzler so sinngemäß vorgeworfen haben, er führe die Partei wie ein Unternehmen. Nun war ja das Image der Partei lange, sie stehe immer wie eine Eins geschlossen hinter dem Kanzler. Ist das Vergangenheit?
Nein, das ist nicht Vergangenheit und ich war bei dieser Sitzung ja selbst dabei. Heiko Strohmann hat sich in dieser Weise geäußert, das ist richtig, aber ich habe das als konstruktiv kritische Kritik wahrgenommen. Und ich will mal ganz offen sagen, in einer demokratischen Partei muss es auch möglich sein, dass wenn sich jemand an etwas stört, und zwar unabhängig davon, ob es tatsächlich so ist oder nicht, es ist zunächst einmal ein subjektives Befinden, er muss es dann auch offen äußern können, und zwar ohne, dass dann irgendjemand eingeschnappt ist. Und genau so war es in dieser Sitzung auch. Der Bundeskanzler ist da sehr souverän damit umgegangen. Deswegen, auch wenn es mal kritische Wortmeldungen gibt, ich finde, das ist in Ordnung.
Sie hören das ARD-Interview der Woche. Mein Gast ist der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frey. Eine Probe aufs Exempel für die Geschlossenheit Ihrer Partei, Ihrer Fraktion, könnte nach der Sommerpause das Thema Rente sein. Im Herbst will die Bundesregierung ihr Rentenpaket in den Bundestag bringen. Die 33 Maßnahmen, die die Rentenkommission vorgeschlagen hat, sollen da auf den Tisch kommen. Und eine davon wird gerade massiv angeschossen, nämlich die Abschaffung der sogenannten Rente mit 63. Also die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren. Nun haben 3 ostdeutsche CDU-Ministerpräsidenten die Diskussion eröffnet. Sie finden es ungerecht wegen der speziellen Situation in Ostdeutschland. Passiert ist das genau einen Tag nach Ihrer Wahl zum Fraktionschef. Wie glücklich waren Sie darüber?
Ich bin natürlich nicht glücklich darüber, weil wir uns auf einen Kompromiss verständigt haben, den die Alterssicherungskommission vorgeschlagen hat. Und das ist ein fein austarierter Kompromiss. Und zwar nicht nur zwischen Union und SPD, sondern, was ja noch sehr viel wichtiger ist, es ist eben auch ein Kompromiss zwischen den Generationen. Wir haben bei der Rente ein objektives Problem und wir müssen dafür sorgen, dass es am Ende nicht mit einer einzigen Generation nach Hause geht. Und dieser Kompromissvorschlag der Alterssicherungskommission nimmt alle in den Blick. Das ist gerecht, das ist vernünftig und deswegen würde ich sagen, auch wenn man mit der ein oder anderen Forderung vielleicht nicht konform geht, ist es ein Wert an sich, dass wir diese, ich will es wirklich so sagen, Jahrhundertreform jetzt über die Rampe schieben. Und das bedeutet nicht weniger, als dass wir die rentenpolitischen Herausforderungen für die nächsten 25 Jahre gelöst haben werden. Und das bedeutet für den Zeitraum, in dem wir mit diesen demografischen Schwierigkeiten zu rechnen haben.
Nun ist die SPD, die die Rente mit 63 ja mal mit eingeführt hat, in Teilen hoch erfreut auf den Zug, den Diskussionszug aufgesprungen. Nun wird es nach der Sommerpause darauf ankommen, dass Sie Ihre Fraktion dazu kriegen, im Bundestag weitgehend zuzustimmen. Auch die ostdeutschen Abgeordneten, deren Ministerpräsidenten da gerade in Teilen diskutieren. Wie wollen Sie das machen?
Ich glaube, dass der Kompromissvorschlag, der auf dem Tisch liegt, extrem überzeugend ist.
Naja, und aber für die ja offenbar nicht. Zumindest erstmal für
naja,
die, die jetzt
diskutieren. Dann muss man vielleicht auch die Argumente sich im Einzelnen mal anschauen. Also gibt es spezifische Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland und werden wir dem auch entsprechend gerecht? Jetzt muss man sagen, wer nimmt denn eine abschlagsfreie Rente in Anspruch? Da zeigen Studien, dass das vor allen Dingen Männer sind, dass die vor allen Dingen wohlhabend sind, dass die vor allen Dingen gesünder sind, also gerade nicht in den körperlich sehr anstrengenden Berufen arbeiten. Und wir sehen vor allen Dingen keinen großen Unterschied zwischen West- und Ostdeutschland. In Ostdeutschland sind es ein paar wenige Prozentpunkte mehr als in Westdeutschland. Aber das ist überhaupt nicht signifikant. Und die Unterschiede innerhalb der westdeutschen Länder sind teilweise größer. Und wenn man sich das mal anschaut und sich mit der Frage beschäftigt, dann wird doch klar, dass eben tatsächlich Menschen, die auf das Geld angewiesen sind, weil ihnen weitere Erwerbsquellen fehlen, weil sie kein Vermögen haben, aus dem sie ihren Unterhalt bestreiten können, die werden im Zweifel doch nicht früher in eine Rente gehen, die ja immer mit Gehaltseinbußen verbunden ist. Sondern eine solche frühere Verrentung werden hauptsächlich diejenigen anstreben, die sich das auch wirtschaftlich leisten können. Diejenigen, die es sich körperlich nicht leisten können, weiterzuarbeiten, weil sie in einem extrem anstrengenden Beruf sind, weil sie körperlich beeinträchtigt sind, körperlich oder psychisch, für die wollen wir ja gerade auch ein entsprechendes Instrumentarium schaffen, eine soziale Schutzrente, die es gerade für diesen Personenkreis ermöglicht, eben durchaus auch abschlagsfrei früher in Rente zu gehen.
Das scheint Ihr Parteifreund Sven Schulze, CDU-Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, am Anfang zumindest ebenso gesehen zu haben. Nach der Vorstellung des Rentenpakets hat er sich erstmal positiv geäußert. Zum Beispiel auf Instagram hat er geschrieben, ich hoffe auf eine schnelle Umsetzung. Und ein paar Wochen später dann dieser Vorstoß gemeinsam mit seinen beiden Kollegen in Sachsen und Thüringen. Verstehen Sie, was Ihre Parteikollegen da geritten hat?
Naja, grundsätzlich darf man natürlich immer auch einzelne Punkte herausnehmen und sich überlegen, kann man das anders, kann man das besser machen. Ich finde, das ist legitim und daraus sollte man auch niemandem einen Strick drehen. Auf der anderen Seite bleibt eben das Argument, dass es geradezu typisch für einen solchen Kompromiss ist, dass man jetzt nicht mit allen 33 Punkten gleich einverstanden ist. Das wird wahrscheinlich so gut wie jedem so gehen. Und das Problem ist jetzt, dass wenn jeder auch nur einen einzigen Punkt hat, den er da ändern möchte, aber jeder einen anderen Punkt hat, dann bricht das gesamte Gebäude dennoch in sich zusammen. Und deswegen muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig agieren. Das wissen aber auch alle Beteiligten und deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass man am Ende eine vernünftige Lösung finden wird.
Aber jetzt gerade entsteht schon so ein bisschen der Eindruck, das, was die Bundesregierung vorschlägt, wird zerredet, auch aus den eigenen Reihen, oder?
Naja, es ist zumindest kein positiver Eindruck, den wir hinterlassen. Das muss man, glaube ich, ganz deutlich sagen. Wir haben einen Vorschlag einer unparteiischen Alterssicherungskommission. Und ich halte es wirklich für einen großen Vorzug, dass sowohl der Bundeskanzler als auch die Bundesarbeits- und Sozialministerin sich hinter diesen Vorschlag gestellt haben. Das darf man, glaube ich, überhaupt nicht geringschätzen, dass wir die Chance haben, jetzt in einem hoffentlich gesamtgesellschaftlichen Kompromiss, die Rente dauerhaft aus der Schieflage wieder in die Senkrechte zu bringen. Das ist eine so große Chance und das darf niemand von uns einfach fahren lassen.
Sie hören das Interview der Woche und wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn einfach hier in ARD Sounds oder teilen Sie diese Folge. Diesmal zu Gast ist Thorsten Frey, Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. Herr Frey, Anfang des nächsten Jahres soll ein neuer Bundespräsident oder eine neue Bundespräsidentin gewählt werden. Da sind so ein paar Namen im Gespräch, unter anderem Ilse Aigner, zurzeit Landtagspräsidentin in Bayern. Aus der SPD kommen Stimmen, die fordern, es müsse jetzt erstmalig eine Frau in das Amt. Ist es dafür nicht tatsächlich höchste Eisenbahn?
Also es spricht viel dafür und ich persönlich kann sagen, ich fände das auch sehr wünschenswert, wenn wir erstmals eine Bundespräsidentin hätten. Aber ich rate dennoch dazu, mit einer gewissen Offenheit an diese Debatte ranzugehen.
Welche Argumente könnten da noch fallen in dieser offenen Debatte?
Also zunächst einmal ist es ja so, wir haben noch drei Landtagswahlen vor uns. Erst dann wird die Zusammensetzung der Bundesversammlung wirklich gegeben sein. Und ich würde darüber hinaus auch dazu raten, dass man aus Respekt vor dem herausragenden Amt des Bundespräsidenten wirklich jetzt auch keine wochen- und monatelange Personaldebatte führt. Ich gehe davon aus, dass die Parteivorsitzenden hierzu einen wohl abgewogenen Vorschlag machen werden, mit dem man sich dann eben auch auseinandersetzen kann. Und ich bin auch absolut davon überzeugt, dass es dafür eine überzeugende Persönlichkeit geben wird, die dieses herausragende Amt in nicht ganz einfachen Zeiten auch wirklich gut bewältigen wird.
Sie haben kürzlich gesagt, sinngemäß es zähle vor allem die Qualifikation. Wie haben Sie das gemeint? Denn eine ehemalige Ministerin, eine amtierende Landtagspräsidentin wie Ilse Aigner, da könnte man meinen, sie hat ja diverse Qualifikationen, die passen könnten.
Also Ilse Aigner hat alle Qualifikationen, die man dafür braucht. Sie ist ja auch in Berlin keine Unbekannte. Sie ist nicht nur Landtagspräsidentin, sie war Landesministerin, Staatsministerin, sie war Bundesministerin. Sie hat vielfältige Funktionen in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gehabt. An ihrer fachlichen, persönlichen Eignung besteht überhaupt kein Zweifel. Und das ist ja auch eine schöne Situation, würde ich sagen.
Ja, da könnte man jetzt sagen, mach mal den Sack zu. Der Vorschlag Ilse Aigner findet ja auch viel Unterstützung, zum Beispiel von CSU-Chef Markus Söder. Warum ziert sich die CDU so?
Nein, das ist eine Debatte, die sollte man nicht öffentlich führen. Sie haben mich um eine Bewertung gefragt, die habe ich Ihnen gegeben. Es ist so, am Ende werden sich Friedrich Merz und Markus Söder in ihrer Eigenschaft als Parteivorsitzende der Union mit diesem Thema beschäftigen. Und dann wird es natürlich auch ein Gespräch mit den beiden Parteivorsitzenden der SPD geben, mit Lars Klingbeil und Bärbel Baas. Und das ist der richtige Weg. Wie gesagt, ich glaube, man muss gerade bei diesem herausragenden Amt der Bundespräsidentin, des Bundespräsidenten sehr vorsichtig auch in der öffentlichen Debatte sein. Denn am Ende braucht es eine Persönlichkeit, die wirklich nicht nur über alle Zweifel erhaben ist, sondern eben auch ganz allgemein in der Bevölkerung auch dann über ein hohes Ansehen verfügt, wenn man vielleicht parteipolitisch anders orientiert ist.
Sie hören das ARD-Interview der Woche. Mein Gast ist der Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frey. Sie waren jetzt gut 14 Monate Kanzleramtschef. Da gab es ja immer mal auch Kritik an Ihrer Amtsführung. Ihnen wurde in Teilen mit angelastet, dass die Regierungsarbeit nicht so ganz glatt lief, dass es einige interne Konflikte gab, dass zum Beispiel der Koalitionsausschuss in der Villa Borsig im April so missraten ist. Was haben Sie daraus gelernt?
Also zunächst einmal erlauben Sie mir einfach, ich teile diesen Befund nicht. Also natürlich ist es so, dass jeder, der arbeitet, auch Fehler macht. Das muss ich auch für mich in Anspruch nehmen. Aber zum einen glaube ich, dass die Regierungsarbeit, wenn man sich mal mit den Fakten beschäftigt, sehr erfolgreich ist. Und zum anderen glaube ich, wäre es ziemlich billig, wenn man eine Klausurtagung, einen Koalitionsausschuss oder was auch immer umfassend vorbereitet, und zwar unter allen beteiligten Parteien, den Eindruck zu erwecken, als wäre da einer schuld, wenn etwas nicht ganz so läuft, wie man sich das vorgenommen hat. Allerdings habe ich auch nicht die Möglichkeit, sozusagen jetzt dezidiert auf die einzelnen Punkte einzugehen. Deswegen lassen wir es einfach so im Raum stehen. Aber ich will sagen, dass ich diesen Befund so nicht teile.
Eine Frage zu Ihrem Verhältnis zu Friedrich Merz. Da gibt es ja diverse Zuschreibungen, die da immer genannt werden. Sie seien sowas wie rechte Hand des Kanzlers, oder ein Zeitungskollege hat geschrieben, Sie seien der Knappe des Kanzlers oder loyal zum Kanzler. Wie sehen Sie selbst Ihre Rolle?
Also zunächst einmal, ich habe Gott sei Dank ein völlig intaktes, sehr, sehr gutes Verhältnis zum Bundeskanzler, das auch über das rein Dienstliche hinausgeht. Das ist also etwas, was aus meiner Sicht etwas völlig Natürliches ist. Und das wusste ich immer sehr zu schätzen und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Und es ist natürlich so, von seinem Kanzleramtsminister kann der Bundeskanzler, und zwar egal wer er ist, immer die volle Solidarität, die volle Loyalität verlangen. Und ich würde sagen, wenn es je einen Kanzleramtsminister gäbe, der dazu gegenüber seinem Kanzler, seiner Kanzlerin nicht in der Lage ist, der müsste sofort zurücktreten. Und deswegen war das für mich überhaupt gar keine Frage. Ich stehe ihm auch politisch sehr nahe. Deswegen war das für mich immer eine sehr einfache Arbeit. Ich musste mich da nie irgendwie disziplinieren oder dergleichen. Aber es wäre auch ungeachtet dessen für mich eine Selbstverständlichkeit gewesen in der Rolle als Chef des Kanzleramtes. Jetzt im Bundestag und an der Spitze der Fraktion schulde ich dem Bundeskanzler natürlich genauso meine Loyalität. Aber den Auftrag, den ich habe, den habe ich von 208 Abgeordneten unserer Bundestagsfraktion. Und deswegen geht es um zweierlei. Es geht zum einen darum, die Regierung zu unterstützen. Wir tragen sie ja, und über diesen Weg setzen wir um, was wir im Wahlprogramm aufgeschrieben haben, was wir in den Koalitionsverhandlungen ausgehandelt haben mit der SPD. Und auf der anderen Seite geht es auch darum, die Interessen der Fraktion kraftvoll zu vertreten, auch gegenüber der Regierung kraftvoll zu vertreten, gegenüber dem Koalitionspartner kraftvoll zu vertreten und zunächst einmal auch deutlich zu machen, was ist denn die Position von Union, von CDU und CSU.
Wenn man Artikel über Sie liest, fällt eins auf, praktisch kein Text kommt aus ohne Betonung darauf, wie freundlich im Auftreten Sie sind, Sie seien. Sagt das Ihre Frau, sagen das Ihre Kinder eigentlich auch?
Ich glaube, das würden die so nicht sagen, nein. Also ich bemühe mich zwar immer und gegenüber jedem respektvoll und angemessen aufzutreten, und das gilt auch innerhalb der Familie. Für mich ist es auch eine Frage der Souveränität, aber trotzdem kämen wahrscheinlich meine Frau und meine Kinder zu einem anderen Urteil.
Manchmal heißt es ja, der Unionsfraktionsvorsitzende ist sowas wie der natürliche Anwärter auf die nächste Kanzlerschaft. Das war so bei Adenauer, bei Kohl, bei Merkel, bei Merz. Gilt das auch bei Ihnen?
Ich finde, die Frage stellt sich überhaupt nicht. Ich bin jetzt frisch gebackener Fraktionsvorsitzender. Ich freue mich da sehr drüber, aber wir stehen auch am Beginn eines langen und möglicherweise beschwerlichen Weges. Wir haben jede Menge Reformvorhaben in den nächsten Wochen und Monaten vor der Brust, und darauf konzentriere ich mich. Und in meinem politischen Leben hat sich's auch immer ganz gut, auch für die persönliche Lebensqualität, ergeben, dass ich das, was ich gemacht habe, dass ich das genossen habe, dass ich das geschätzt habe, ohne daran zu denken, was wäre wenn. Und das würde ich einfach auch im Sinne der eigenen Lebensqualität so beibehalten.
Apropos Lebensqualität, jetzt steht Urlaub an. Sind Sie eher der Typ Beine hochlegen oder der Typ Aktivurlaub?
Das kommt ein bisschen darauf an. Jetzt haben wir natürlich extrem anspruchsvolle Zeiten hinter uns. Das Allerwichtigste für mich im Urlaub ist die Zeit mit der Familie, mit meiner Frau, mit den Kindern. Das kann ganz Unterschiedliches sein. Für mich muss es auch gar nichts Besonderes sein. Es ist die gemeinsame Zeit, die ansonsten im Alltag eben nicht da ist, die es unter der Woche nicht gibt und an den Wochenenden auch kaum. Und das schätze ich am Urlaub sehr. Und deswegen suchen wir uns in der Regel Ziele aus, die jetzt gar nicht so ungeheuer spektakulär sind, sondern wo wir einfach auch Zeit füreinander haben.
Also Schwarzwald.
Ist nicht im Schwarzwald, da leben wir ja, sondern wir haben uns eine andere Region ausgesucht, eher im Norden, aber eben eine Landschaft, die uns auch sehr gut gefällt.
Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Thorsten Frey.
Sehr gerne, Frau Aue.
Make America great again.
Olaf Scholz gemeinsam.
Boah, stopp mal eben. Da wird man ja wahnsinnig. Ich bin Caro vom News Podcast 630 und das ist Mathis.
Hi.
Und wenn ihr bei den ganzen Nachrichten jeden Tag auch manchmal so denkt, ey, den ganzen Mist, den will ich mir eigentlich gar nicht mehr geben, dann haben wir was für euch.
Bei 630 bekommt ihr die Nachrichten mit, die für euch wirklich wichtig sind, jeden Morgen ab 6.30 Uhr.
Und ich schwöre, es ist weder langweilig noch kompliziert. Einfach eintippen 0630.
In ARD Sounds oder der Podcast-App eurer Wahl.